Wie kommen brillante Werbeikonen auf geniale Ideen? Wie läuft der kreative Prozess ab und was kannst du tun, um deine Kreativität zu stimulieren? Über diese Fragen spreche ich im Interview mit Michael Matthias, einem ehemaligen Kreativdirektor der legendären Agentur Jung von Matt. Kommen große Werbeikonen auf ihre genialen Ideen? Was zeichnet brillante Texte aus und was kannst du tun, um die Verbindung zu deiner Kreativität zu stärken? Ich bin dein Host, Juri Kaifens, bin Werbetexter und Trainer für modernes Copywriting und um diese spannenden Fragen zu beantworten, habe ich dir eine der Werbeikonen schlechthin im deutschsprachigen Raum mitgebracht. Michael Matthias hat einen phänomenalen Quereinstieg hingelegt. Vom Studium der Kirchenmusik rein ins Epizentrum der deutschen Kreativindustrie. Und ich bin super gespannt, welche Parallelen die Kirchenmusik mit dem Agenturalltag hat. Und der Michael war viele Jahre lang Kreativdirektor, unter anderem bei der Agentur Jung von Matt und arbeitet heute als Coach, Dozent und Buchautor. Seit 2010 begleitet er Menschen und Unternehmen dabei, ihren Kern zu finden und die prickelnde Frage zu beantworten, was zum Teufel will ich überhaupt sagen? Von niemandem sonst habe ich bis heute so viel über Kreativität gelernt wie von ihm. Ich freue mich, dass du da bist, lieber Michael.
So, vielen Dank für die Blumen.
Wie ist das mit der Kirche, Michael? Ist das im Grunde genommen bei Jung von Matt genauso, als würdest du vor einem großen Kirchenchor stehen?
Also Kirche, das Ding Kirche ist gar nicht so wichtig, aber was ich gemacht habe, ich habe viel dirigiert, Chöre geleitet, Konzerte gegeben und so weiter. Und da lernt man eine Menge Dinge, die irgendwann später im Leben wieder zum Tragen kommen. Also ich habe zum Beispiel das Führen von Gruppen, habe ich einfach mit, keine Ahnung, 7, 8 Chören über Jahre, Jahrzehnte trainiert. Das hilft mir natürlich beim Workshop geben sehr, sehr doll. Aber viel wichtiger war eigentlich, ich bin ja irgendwann von der Musik rüber in die Werbung gegangen. Und mein ganzer Freundeskreis und alle, die mich kannten, dachten so, hä, das ist doch was völlig anderes. Und das Interessante war, die Antwort war nö. Und ich habe gemerkt, als ich in den Text rübergegangen bin, dass man in Kreation mit derselben Nomenklatur, mit denselben Worten operiert, denselben Gedanken, wie man das in der Musik tut, da gibt es halt auch einen Flow, da gibt es ein Leitmotiv, da gibt es Tonalität. Ja, bei der Musik ist es A-Moll, im Text ist das halt so mal ein bisschen distanziert oder ein bisschen kumpelig wie bei Ikea, Tonalität, Tonart buchstäblich und Themen, die man durchzieht, Linien, die man findet, all das sind Worte, die man, nutzt man in beiden Bereichen. Für mich war das überhaupt kein Sprung, gar nicht, sondern das war so, ja, kenne ich ja alles, das Medium ist bloß jetzt keine Tasten mehr und keine Partitur von der Johannespassion oder vom Messias, sondern einfach jetzt Sprache. Und da ich bin so ein bisschen, ich würde mal sagen, 35% Musik, 65% Sprache, also Sprache ist das Größere gewesen. Ich habe aber diesen Umweg unbedingt machen wollen und wollte einfach mal ein paar Werke, die ich sehr geliebt habe, selber dirigieren dürfen. Das habe ich auch gemacht und dann bin ich rüber in den Text und es war so, jetzt kommt das Richtige.
Ich habe früher selbst ein paar Jahre lang war ich Drummer in einer Pop-Rock-Band und habe da auch gemerkt, ich denke viel intuitiver, wenn ich Musik mache, als wenn ich schreibe, wobei das halt auch im Laufe der Jahre gekommen ist, dass ich auch viel intuitiver schreibe und das fand ich ganz spannend, so zu schreiben, wie ich Musik mache. Das bringt mich den genialen Ideen viel, viel näher. Also einfach weniger verkopft. Ne? Wenn ich Musik mache, dann ist da keine kritische Stimme, die irgendwie nörgelt und Ideen zerfetzt, bevor sie überhaupt rauskommen, sondern das kann einfach fließen.
Insofern hilft natürlich Musik machen, diesen Teil in uns zu stärken. Als Musiker merkt man total, wenn ich im Kopf bin, oh Gott, A, die Fehler werden mehr verrückterweise. Und B, der Fluss, wo es dann von selbst anfängt zu klingen, ob es ein Chor ist oder ein Klavier, ist egal. Der Fluss kommt nicht. Und das hört man vielleicht in Musik und man spürt es so viel deutlicher, geht mir manchmal so, als wenn ich selber schreibe oder so. Das heißt, es ist ein sehr, sehr gutes Training für diese Fähigkeit, die Dinge kommen zu lassen, die Dinge zuzulassen. Nicht mehr zu denken, wir sind the master of the universe, sondern wir sind bloß, soll ich sagen, wir helfen dabei, dass das in die Welt kommen kann, das Zeug. Und mit wir meinte ich jetzt nicht uns als ganze Person, sondern unser Bewusstsein, unsere Klarheit, unser Denken können, unsere Fähigkeit, einen Stift zu halten, das hilft dabei, dass ein anderer Teil von uns Dinge in die Welt bringt, so wie ein anderer Teil von uns in Musik loslässt und plötzlich klingt das Zeug so, dass andere Leute zuhören mögen.
Es ist wie bei so einem guten Jam, wenn eigentlich nichts geplant ist und du lässt dich einfach von dem treiben, was um dich herum ist und reagierst einfach.
Ja, nee. Also das ist ja das Komplexe in unserem Universum und uns selbst und dem ganzen Gedöns, in dem wir hier leben. Das ist ja nicht so einfach. Sich nur treiben lassen hat nur Voraussetzung. Es geht nicht. Also wenn du dich nur treiben lässt, dann wird es halt irgendwie das immer gleiche Gedudel und so, was du brauchst. Und dann kommen die guten Jazzstücke raus. Ich bin kein Jazzfan, ich kenne mich da auch nicht aus, aber ein bisschen was weiß ich. Was du halt brauchst, wenn es spannend wird, ist, du hast da so ein Thema. Du hast, keine Ahnung, irgendeinen genialen Jazzstandard. So, und jetzt hast du was. Du hast eine Harmoniefolge, du hast vielleicht einen Puls, ein Schlagzeug, du hast eine Bassline und du hast ein Thema, mit dem du jetzt spielen kannst. Das heißt, du brauchst immer auch ein Teil Struktur. Du brauchst immer auch, was ich in unserer Arbeit dann Kernfinden nenne, du musst auch ein hohes Maß an Klarheit haben, womit spiele ich denn? Wobei soll ich denn loslassen? Ja, und weil wenn ich mich nur hinsetze und so, ich mache mal irgendwie Musik, dann ist es, also es ist nicht einfach. Wir haben halt zwei Seiten und die eine Seite ist die, die Kopf ist und die laut ist und die, wenn es verkopft, wenn es nur der Kopf ist, wird es keine gute Musik, kein guter Text. Aber ohne diese Fähigkeiten dieser Seite klar zu denken, in diesem Fall sagen, boah, ich habe das Thema rückwärts auswendig, ich kann es in einzelne Motive zerlegen, ich kenne die Harmonien, die habe ich im Ohr, ich weiß genau, was das für nächste Akkord kommt. Wenn du das hast, jetzt kannst du gut jammen, jetzt kannst du gut improvisieren. Ich habe lustigerweise als Kirchenmusiker, ich war überhaupt nicht gut an der Orgel, also in Literaturspielen, ich bin ab einmal viel zu spät angefangen, aber was ich tatsächlich gemacht habe, absurderweise, ich habe etliche Konzerte gegeben, Orgelkonzerte, die ich improvisiert habe. Was viel mehr leichter, als jetzt so einen dicken Bachschinken, so sehr ich das geliebt habe, aber so einen dicken Bachschinken runterzuspielen. All das muss aber auch gefüttert werden. Was ich gemacht habe vor dem Improvisationskonzert, ich habe ganz, ganz viel Literatur gespielt, aus allen möglichen Epochen, so mich mit Noten abgequält. Und ich hatte immer, da war kein Gewühl, sondern dann war ich plötzlich, wenn ich improvisiert habe, ich habe viel mehr Ideen gehabt. Weil so viel Material präsent war, ich habe jetzt kein Mozart-Thema gespielt, ich habe auch keine Bach-Nache zitiert, aber mein Kopf war reicher.
Cool, also wir brauchen erst die kreative Eingrenzung, damit die Energie in die richtige Richtung fließt und nicht einfach so im Raum verpufft, ne?
Genau. So, ja, den Satz glaube ich mir, kreative Eingrenzung, damit die Ideen in die richtige Richtung fließen, genau.
Ja, das bringt uns vielleicht auch zu deinem Dreiklang, denn wenn ich mir dein Instagram-Profil anschaue und auch bei LinkedIn dir folge, dann arbeitest du immer wieder mit deinen drei Wörtern Story, Sprache, Kern. Mhm. Magst du uns da mal so ein bisschen einführen, was heißt das für dich, was verbindest du mit diesen drei großen Wörtern?
Ja, das Gemeine ist, dass da ist so der übliche Zweikampf zwischen Ästhetik und Inhalt, die Reihenfolge ist eigentlich völlig falsch, es müsste heißen, Kern, Sprache, Story, weil das sind die Pyramide von unten nach oben. Es klingt halt eine Story, Sprache, Kern klingt halt besser. Anyway, aber die Elemente selber, Kern ist das, was wir eben schon angerissen haben, das, was du in deiner schönen Intro genannt hast, als diese Frage, die ich in jedem einzelnen Workshop sage, was zum Teufel nochmal will ich eigentlich sagen? Und das ist die in Kommunikation, die mit weitem Abstand schwierigste Frage. Und das ist die Frage, die all unsere Arbeit erfordert. Alle Konzentration, alles schlau sein, alles strukturieren, alles. Das ist ein Kampfplatz. Aber das ist der Ort, in den Worten von Wolf Schneider, wo wir uns quälen müssen, ein bisschen. Der hat mal so ein wunderbares Zitat gesagt. Einer muss sich quälen, der Texter oder der Leser. Das ist nicht ganz wörtlich, aber so, das ist so die Essenz. Und das stimmt. Und wenn wir uns nicht quälen, hat es halt der Leser schwer. Auf welcher Ebene auch immer. Es gilt für den Prozess, und diese drei Worte, Story, Sprache, Kern, markieren auch so ein bisschen den Prozess, es gilt für diesen Prozess auch. An irgendeiner Stelle der kreativen Arbeit müssen wir uns quälen. Also quälen ist jetzt ein bisschen, nein, es macht auch total Spaß, diese Arbeit, aber es ist eine mühsame Arbeit. Es ist tatsächlich Arbeit, im Gegensatz zu Kreation machen. Und diese Stelle, wo wir uns quälen, in Tübelchen müssen, ist das Kernfinden, ist die Antwort zu finden auf die Frage, was zum Teufel will ich sagen? Und so schnodderig diese Frage klingt, so viel steckt dahinter. Das ist das, was man in der höchsten Form dann Strategie nennt. Das ist das, was manchmal hin und wieder selten in guten Briefings steht. Das sind die Erkenntnisse darüber, was eigentlich habe ich hier für ein Produkt. Und lustigerweise ist das eine fast immer ungeklärte Frage, komme ich gleich nochmal zurück. Und die andere Frage ist, mit wem rede ich eigentlich? Und das meint dann nicht Zielgruppe und Soziodemografie, sondern wie, das fühlen die eigentlich? Was ist da los bei denen im Herz, im Kopf? Was, wovon träumen die nachts? Was macht denen Sorgen, den Menschen, die ich erreichen will? Was ist auf der emotionalen Ebene unterwegs? Und das alles braucht man. Man muss verstehen, wo die Menschen sind, die ich, mit denen ich resonieren will. Und man muss sein Produkt kennen. Und dann hat man eine Chance, diese Frage zu beantworten. Was zum Teufel will ich eigentlich sagen? Was will ich nämlich über mein Produkt an die Zielgruppe bringen, denen erzählen, was für die interessant ist? Ja. Also dieser schnodderige Satz, da ist eine ganze Pyramide von Strategie und Analyse und so weiter dahinter. Und was mich immer wieder verblüfft in meiner Arbeit, ich bin ja viel unterwegs in, wie soll ich das sagen, Institutionen, Unternehmen, in Großkonzernen, bei Parteien, in der ARD, in Medien, in, ich vergesse es immer, weil es so viel ist, katholische Kirche, also unfassbar, wo ich, Medizintechnologie, es ist fast nichts, wo ich nicht schon unterwegs war und praktisch niemand von denen, Kosmetik, praktisch niemand von denen, dass die Zielgruppe nicht gut genug kennen, das ist Standard, da ringen Werber auch mit, aber die kennen noch nicht mal ihr Produkt. Und das klingt so ein bisschen jetzt komm mal wieder runter, Michael, aber das ist so. Das ist ungefähr 2/3 meiner Arbeit. Vielleicht mal ein kleines Beispiel, weil es ist unglaublich klar, weil ich habe vor 2-3 Jahren mit den Leiterinnen der Talkshows der dritten Programme der ARD, die haben ja im Fernsehen alle, also viele von den Sendern haben eine Talkshow, Riverboat und 3 nach 9 und was wie die alle heißen, Kölner Treff und so. Und ich saß mit denen, das sind irgendwie 11 extrem schlaue, wache, dynamische Frauen, die saßen zusammen und meine erste Frage war, der Job war, das Produkt zu verbessern, wie können wir gegen Netflix bestehen, ja, also typisches Problem. Und dann war meine erste Frage natürlich, okay, was macht denn eigentlich euer Produkt aus? Man könnte ja meinen, schlaue Frauen, die seit 15 Jahren Talkshows machen und zwar auf hohem Niveau, die können diese Frage aus dem, also die ist nach 10 Sekunden geklärt. Nee, die war nach 7 Stunden geklärt, die Frage. Und das ist nicht, weil die Frauen irgendwas irgendwie was nicht wüssten oder so, sondern weil es von innen kaum zu erkennen ist. Wenn ich mit Kosmetikherstellern ihre Produktrange durchgehe, glaubt man nicht, dass die mir sagen können, warum ich die Hyaluroncreme bei denen kaufen soll und nicht bei wem auch immer. Das können die auch nicht beantworten, bis man da reingeht. Und die erste Antwort der Talkshow-Ladies war tatsächlich, was ist der Kern von Talkshows? Und die haben gesagt, Unterhaltung. Das ist natürlich nicht falsch, aber es ist so derartig generisch. Ich meine, absolut alles, was in Fernsehen, Verlagen, Videospielen, YouTube-Kanälen, alles ist Unterhaltung. Das ist nicht falsch, aber so derartig ungenau, wie soll ich da jetzt eine Sendung verbessern? Und nach 7 Stunden hatten wir die Antwort auf die Frage, was eigentlich Talkshows ausmacht. Und die bestand tatsächlich auch nur in einem Wort. Ja, und das Wort war, was Talkshows ausmacht, ist schlicht und ergreifend Tumult.
Tumult.
Ja.
Das befriedigende Gefühl, wenn langsam Klarheit in ein Wirrwarr kommt.
Nee, also wenn Klarheit zu Wirrwarr wird, das ja. Tumult bedeutet, du guckst deswegen zu, weil du nicht weißt, wie es ausgeht. Du weißt nicht, wer ein Tränen ausbricht, wer eine Beichte ablegt, wer sich versteht, wer sich in die Haare kriegt. Da kommen halt 7, 8, 9 Menschen aufeinander, die sind alle so wahnwitzig komplex, dass du nie weißt, was passiert. Und dieses kleine Wissen, mal sehen, was heute Abend so passiert in 3 nach 9. Das ist der Impuls-Talkshow zu kommen. Das ist deren Uniqueness. Deswegen sind es ja auch Live-Sendungen. Und was in den letzten Jahren passiert ist, dass die angefangen haben, alle, und zwar sowohl die Moderatoren und als auch die Gäste, die haben sich alles skripten lassen. Aus Angst vor einem Social-Media-Shitstorm.
Ui, okay.
Also wurden nur noch so glattgebügelte PR-Statements abgeliefert und Fragen vorher abgestimmt. Und das wurde immer langweilig. Kein Wunder, dass die Marktanteil verloren haben. Und dann die gingen also raus mit dem, okay, ich weiß jetzt, was ich mache. Die Kölner hat gesagt, also ich lade den Bischof ein, den Erzbischof von Köln und 2 Prostituierte. Mal sehen, was passiert. Und das ist dumm. Aber das ist ein Prozess, sowas zu verstehen. Und das ist der Weg, diese Frage zu beantworten, was zum Teufel will ich eigentlich sagen. Und dann hat man Kern. Deswegen, ich habe jetzt stundenlang über Kern geredet, das ist tatsächlich in der Arbeit auch völlig berechtigt so, weil wenn der dann da ist, wenn man zum Beispiel weiß, es ist Tumult oder dies und jenes ist das, ist der Kern dieses Medizinkonzerts oder was auch immer, woran nach man sucht. Das nächste, was dann passiert, und jetzt sind wir tatsächlich im Übergang oder wo wir eben waren beim Jam und ich gesagt habe, nee, du musst aber auch Struktur haben. Jetzt haben wir die Struktur, jetzt haben wir die Klarheit und Sprache oder vorhin bei uns Musik hat dann die interessante Tendenz zu kommen. Oft sogar, während man den Kern klärt, ich erlebe das oft in Workshops, da ist man so, man ackert sich ab, seit 4 Stunden versucht alles zu berücksichtigen, was genau ist es da, das können die anderen doch auch, wie ist doch nichts Besonderes, aber was macht uns besonders? Ein Kampf, ja. Und dann fängt sich das an zu klären. Und plötzlich fangen Leute an, und zwar total aus Versehen, gute Headlines rauszuhauen. So nebenbei, ich so, was hast du gerade gesagt? Und schreib das mit. Und ich weiß, in diesem Moment, wenn die ersten Headlines aus Versehen kommen, die denken, sie machen eigentlich Strategie. Dann weiß ich, okay, wir haben's. Weil dieser Prozess, das, was du vorhin, unser nennen es mal heute mal unser Jam-Gehirn, ja, unsere Improvisationszeit, dass dieser Teil springt, und das ist meine Beobachtung seit 15 Jahren, seit 25 Jahren, der springt von selbst an, sobald wir ein gewisses Level an Klärung haben. Das heißt, was ich seit ein paar Jahren in Text- und Storytelling-Workshops am Anfang immer sage, ist, macht euch mal um das Schreiben keine Sorgen. Alle immer so, Weil, wenn wir Klarheit haben, wenn wir wissen, das ist das, was Talkshows ausmacht, die Ideen kommen von selber in diesem Fall. Die sind alle rausgegangen, wussten genau, wie sie jetzt ihre Sendung weiterentwickeln. Ja, weil Tumult ist ein ganz, ganz fruchtbarer Begriff. Die Klärung war da. Und dann kommt Sprache, dann kommen Ideen, dann kommen Storys und all das. Die haben eine Tendenz, die sind dann nicht druckreif gleich, das ist klar. Ja, das wissen wir beide. Da kannst du auch, wenn ich irgendwas schreibe, wo ich weiß, das landet irgendwann in einem Buch oder so, dann gehe ich auch 190 Mal drüber. Kein Scherz. Und ändere, bis es wirklich dann, ist aber ein anderer Prozess. Und wir alle kennen das ja auch, wenn wir anfangen zu schreiben und wir haben überhaupt noch nicht die klare Idee davon, was der Punkt ist, das ist eine reine Quälerei. Da kommt nichts ins Fließen, weil wir nicht wissen, worüber wir reden wollen. Die erste Frage, was zum Teufel will ich eigentlich sagen, nicht gut genug beantwortet ist. Und dann wird es nicht nett. Aber wenn du die Frage beantwortet hast, dann kommt Sprache ganz häufig von selbst, und was da nicht von selbst kommt, ist aber nicht mehr so schwierig. So, insofern ist es auch das, was ich in den letzten 15 Jahren so gelernt habe. Ich lerne ja wahnwitzig viel. Ich habe irgendwie 2000 Workshops auf dem Buckel. Das sind unfassbare Datenmengen. Kommen wir später nochmal dazu, die ich da so aufnehme. Und dann bilden sich, so sieht man so Strukturen. Und diese Fokus auf die erste Frage, ich bin ja kreativer, eigentlich will ich selber loslegen, lass mich in Ruhe mit Strategie, ich will jetzt eine Idee machen. So ticke ich ja eigentlich auch. Aber ich habe mühsam, schmerzhaft an all meinen Fehlern und Versagen gelernt. Nützt halt nichts. Wenn du nicht weißt, was du sagen willst, dann kommt da auch nichts. Das heißt aber eben auch, wenn ich weiß, was ich sagen will, mach dir mal keine Sorgen. Da kommt das. Kommen die Ideen, die gut sind. Deswegen ist, dass ich jetzt so lange über Kern rede und sage, dann Sprache, ja, kommt schon. Und Storytelling ist ja die höhere, die größere Struktur über Sprache. Also, wenn du sagst, so, also, wo Storytelling bereits anfängt, bei einer genialen Metapher, bei einem coolen, ja, bei einem tollen Vergleich, bei einer Analogie, das ist bereits der Beginn von Story. Die Langform ist dann so 3 Bände Herr der Ringe oder so. Ja, und dazwischen ist ja wahnsinnig viel. Aber für dieses gilt, ganz grob gesagt, das gleiche wie für Sprache, hast du den Kern, kommt das dann schon. Natürlich kann man und sollte man über Sprache so einige Sachen verstehen, auch durchdrungen haben. Für Storytelling gilt das auch. Da hast du Dramaturgie, da hast du die Urgeschichten, all das. Es ist gut, das zu kennen. Da sind wir wieder bei Struktur. Ne? Wenn ich dann weiß, wie so eine Harmoniefolge funktioniert und wenn ich einen D7-Akkord spiele, dass unser Ohr dann ein G-Moll am Ende erwartet als Auflösung oder G-Dur, immer unter uns Musikern gesprochen, das ist gut, das zu wissen, aber nachher, wenn man dann komponiert, kommt nach dem D7-Akkord vielleicht ein S-Dur. Das ist dann eine völlig strange, aber sehr, sehr interessante Auflösung. Ja. Die müssen die Regeln dehnt, aber du musst die Regeln erstmal kennen. Gilt für Storytelling, gilt für Sprache. Aber wie gesagt, das sind dann in meiner Beobachtung Bereiche, das finde ich selber immer wieder faszinierend, auch ein bisschen hauchfrustrierend. Es hängt alles an der ersten Frage. Was zum Teufel will ich eigentlich sagen? Es hängt alles am Kern. Und der Rest, wie gesagt, da sollte man so viel kennen und wissen und auch gelesen, gehört haben und verstanden haben, wie es geht. Aber der Schlüssel dazu, ob unsere Sprachfähigkeit, ob unsere Storytelling-Fähigkeit überhaupt loslegen kann, und die ist da, die ist angeboren. Aber der Schlüssel, ob die loslegen kann, ist in dem Prozessschritt, bevor wir Story oder Sprache machen. Mhm. So, das war mit Rückwärts aufgedröselt, so ein bisschen der Hintergrund von Story, Sprache, Kern.
Da fällt mir auch immer das Zitat von Albert Einstein zu einer, der sagte mal, wenn er eine Stunde hätte, um ein Problem zu lösen, würde er 55 Minuten über das Problem nachdenken, also es erstmal richtig formulieren. Und wenn du ein starkes Briefing hast, was tatsächlich eher selten ist, dann leitet das sofort die kreative Energie in die richtige Richtung. Michael, wenn ich das nicht habe, also ganz zu Beginn, habe ich dann begonnen mit Wortspielen zu spielen, Alliterationen, Reime und so, und nichts davon geht in die richtige Richtung. Also nichts davon passt dann irgendwie zum Thema, und das sorgt dann am Ende für noch mehr Frust. Dann lieber am Anfang die Kröte schlucken und danach gelassen arbeiten.
Ich finde die Kröte, ja, vielleicht bin ich zu französisch, und die Kröte ist ja auch streckenweise lecker. Also dieser Prozess des Rausfindens, der ist mühsam. Es hat sehr viel mit unseren zwei Modi der Datenverarbeitung im Gehirn zu tun. Dieser Prozess, der passiert zu einem großen Teil mit einem sehr, sehr langsamen Prozess. Diesen Prozess nennen wir analytisches Denken. Der ist schneckenlangsam, deswegen ist das eine Kröte. Ja, aber auch dieser Prozess hält eine Belohnung bereit. Das ist dieses göttliche Gefühl, wenn Klarheit einkehrt. Die ist so, okay, das haben die anderen, das stimmt, das haben wir eigentlich nur cool. Ja, also das ist nicht ganz so doll, wie wenn du eine geniale Idee hast, aber Klarheit, Dinge zu verstehen, unser Gehirn liebt das. Und überschüttet uns mit Endorphinen und sonst was für Zeug als Belohnung dafür, dass wir diese Kröte jetzt zerkaut haben und Klarheit haben. Und dieses Phänomen, dass Klärung alles ist, das kannst du überall in allen möglichen, von allen möglichen Denkern und Schlauköpfen lesen. Mein Lieblingszitat neben Einsteins ist das von Niels Bohr, der ist als der Nobelpreis für Physik, einer der Väter der Atomphysik, Däne. Und hatte seinen Preis einkassiert und ist nach Kopenhagen, in seiner Heimatstadt, und hat dann eine Vorlesung gehalten. Das war natürlich brechend voll, weil der Star kam nach Hause. Und dann hat er Vorlesung gehalten, und dann durften die Leute fragen, die Studierenden. Und hat ein Student eine Frage gestellt, und diese Frage wollte nicht enden. Und irgendwann hat dann Niels Bohr den jungen Mann unterbrochen, hat sinngemäß gesagt, junger Mann, klären Sie erstmal Ihre Frage, dann haben Sie auch schon die halbe Antwort. Auch da war Niels Bohr nicht der Erste, aber das ist das Phänomen tatsächlich. Es hängt alles, auch in Wissenschaft. Es hängt alles an Erklärung am Anfang. Zum Beispiel die Frage, wonach genau suche ich eigentlich? Was ist das Problem, was ich lösen will? Wenn du das nicht genau weißt, bist du als Forscher genauso lost in der Menge der Möglichkeiten, wie du als Kreativer in der Menge der möglichen Headlines bist. Und du hast was ganz Spannendes beschrieben. Du hast gesagt, wenn du kein gutes Briefing hast, dann machst du Alliteration und Wortspiele und Gedöns und so. Das ist, genau so ist das. Und was unser Geist dann nämlich tut, ist, da gibt es noch mehr Phänomene in der Richtung, wir gehen auf die Oberfläche rüber. Das bedeutet, das kennen wir alle, als wenn wir in Werbung texten, wenn wir uns nicht so ganz sicher sind, ob wir jetzt ein tolles Produkt haben oder nicht, dann werden wir oft lauter. Also simpel gesagt wird die Zahl der Ausrufezeichen größer und die Zahl der Adjektive nimmt zu. So, weil wir, ein Teil von uns genau weiß, ich habe eigentlich gar nicht so, dieses Schokoriegel schmeckt halt wie der Rest und ist nicht so gesund, so, aber dieser knackige Schokocreme mit den unglaublichen Nougat-Füllungen, bla, und wir fangen an zu sabbeln und wir fangen an der Oberfläche Lärm zu erzeugen. Der Grund dafür ist, dass wir zu wenig Substanz haben. Dass Kinder machen das genauso. Und nee, ich war es echt nicht, nee, wirklich nicht. Ganz Mama, wirklich versprochen, Ehrenwort, ich war das nicht. Die Unsicherheit ist so laut.
Ich sage doch, wir versuchen irgendwie die Oberflächlichkeit mit Spezialeffekten zu überdecken. Das machen ja auch manche, ne? Wenn du nichts zu sagen hast, dann sag es wenigstens kompliziert oder irgendwie mit viel Effekt. Und dann klingt es wenigstens hochtrabend.
Ja, ich schreibe hier die ganze Zeit mit, Juri, super Ding, Spezialeffekt, genau. Wenn ich mir das ausborgen darf, wenn ich es gelinge, bin ich dankbar. Ja, genau, das ist genau das Spezialeffekt. Und es ist nicht, weil wir Texter das so lieben, Spezialeffekte zu benutzen, sondern es ist tatsächlich aus einer Not heraus. Wir haben zu wenig Substanzielles zu sagen, müssen aber irgendwas sagen. Also jetzt ist, Hollywood macht es ja genauso. Je dämlicher das Skript, desto größer die Explosion. Ne? Ja, ist ja so. Und die richtig großen Storys, die kannst du auch in einem Raum filmen und klebst trotzdem in deinem Kinosessel fest. Das ist genau der Effekt. Insofern, ja, am Kern hängt alles. Tatsächlich, unsere Arbeit.
Ich merke immer wieder, wenn Leute auf mich zukommen, meistens liegt das Problem schon bei der Positionierung. Also, dass sie sich sehr, sehr schwer tun, so diesen Kern überhaupt zu erkennen. Das ist ja wie so ein bisschen in der Flasche sitzen und versuchen, von innen das Etikett zu lesen. Du hast einfach keine Chance. Du bist ja in der Flasche drin und du atmest den Inhalt, du bist da voll drin und trotzdem erkennst du es nicht. Und meine Frage ist halt immer, warum kämpfen wir so mit diesem Kern? Und hast du da Strategien, wie wir da rauskommen aus der Flasche raus.
Also erstmal, mein Tag ist schon gerettet. Ich säßen wir in der Flasche und ich dachte, was kommt denn jetzt? Und versuchen das Etikett von innen zu lesen. Juri, das ist eine brillante Formulierung.
Ich glaube, die kommt aber nicht von mir. Die habe ich auch mal irgendwo gehört von einem meiner Mentoren oder so.
Ich klaue sie jetzt, finde ich großartig. Eine super Beschreibung. Solche Bilder sind wahnsinnig wichtig, weil unser Gehirn das ganz anders verarbeitet und das viel tiefer reicht, als es ist schwer, die konzeptionelle Grundstrategie unseres Unternehmens zu extrapolieren. Ja, kann man natürlich auch sagen. Und keine so, ja, whatever. Aber wir versuchen, das finde ich brillant, wir versuchen in der Flasche das Etikett zu lesen, von innen. Die dämlichere, normalere Formulierung, die man, wie ich da immer nur sehe, so, es ist von innen halt viel schwerer als von außen, aber das Bild macht das noch viel deutlicher. So fühlt sich das an. Die Frage ist, warum das so ist. Keine Ahnung. Aber ich improvisiere mal kurz, nachdem ich das schon mal zugegeben habe, dass ich keine Ahnung habe. Es hat mit Sicherheit was damit zu tun, dass, also ein Teil der Antwort ist, dass wir emotional mit dem, was wir da haben und machen, verbunden sind. Es soll gut sein, es ist uns wichtig, das macht es schwerer, neutral drauf zu gucken. Und man ist in ganz vielen Sachzwängen. Ja, wir mussten ja auch eine Hyaluron-Creme auf den Markt werfen, weil Konkurrenz hat ja auch eine. So, dann ist das ja bestimmt richtig, dass wir das so machen. Und da hat man so Geld investiert, man hat sich selber Sachzwänge auch oder ist in Sachzwängen drin. Und all das, diese emotionale Verbundenheit mit seinem Unternehmen, mit seinem Produkt, mit seiner Marke und die Zwänge, in denen man steckt, macht es halt. Das, also ich glaube, meine Intuition sagt, es gibt noch mehr Gründe, aber es sind so zwei wesentliche. Und das macht es natürlich schwer, neutral darauf zu gucken. Und deswegen komme ich so oft ins Spiel, weil ich dann halt der Bad Cop auch sein darf und sein soll. Und der von außen sagt so, ja, warum soll ich die jetzt kaufen, die Creme? Die anderen können so gleich, haben noch, dann noch Vitamin C dabei und sind 1 Euro billiger. Das darf ich halt sagen, weil ich von außen komme, weil ich darf die heiligen Kühe schlachten. Ja. Und das ist immer so ein bisschen ungerecht, weil es ist natürlich es ist viel einfacher, relativ, weil ich vor der Flasche stehe. Und ich sehe aber nur das Etikett und sehe so, ja, so doll sind die Inhaltsstoffe jetzt nicht. Es muss irgendwas anderes geben, was hier cool ist. Oh, guck mal an, die Flasche hat eine interessante Form. Sieht man von innen übrigens auch nicht. Sehe, was du mit Positionierung meinst. Ja, die Flaschenform sehe ich von außen, sehen wir von außen viel leichter als von innen. Oder wenn du in der Brause schwimmst, wo das Etikett dann, ne, du siehst auch die Farbe der Brause nicht, weil das ist deine normale Welt. Du erkennst gar nicht, dass du eigentlich ein völlig banales oder ein überraschend uniques Produkt hast. Oder eine Marke, die viel mehr zu erzählen hätte, wenn sie es nur endlich sehen würde. Also diese Flaschenmetapher ist großartig.
Die ist sehr, sehr ergiebig, weil tatsächlich gerade, ich denke die ganze Zeit an einen guten Rotwein und du bist gerade bei einer Brause und plötzlich habe ich da so einen Bruch im Bild und denke mir, ja, ich will das Chateau da vorne drauf sehen. Und das zeigt halt auch eine für mich der kraftvollsten Kreativtechniken ist halt einfach der Perspektivwechsel. Also Dinge aus einer Perspektive zu sehen, die mir bisher fremd war. Vielleicht, weil ich so sehr in meinen Annahmen festgesteckt habe. Ja. Also das war ja eben, wie du beschrieben hast, mit diesen Talkshows. Das ist ja, Wir nehmen an, dass alle das wissen, was für uns eh klar ist. Und deswegen sehen wir es selbst nicht mehr, weil die Perspektive so einzementiert ist. Nur wenn wir die plötzlich mal wechseln, wenn da jemand uns bei unterstützt und uns zeigt, ey, guck mal, du hast da überhaupt eine Perspektive. Es ist nur eine von gefühlt 200, die man darauf einnehmen kann, dann wird das Denken so fluide, dann wird das beweglich. Und ich habe den Eindruck, das dauert manchmal ein bisschen länger. Also das ist einmal so der Perspektivwechsel, weil wir da so eingefahren sind in unseren Denkwegen. Na, wahrscheinlich kann man das neuronal sogar super gut nachweisen, dass sich immer wieder die gleichen Netzwerke aktivieren. Und wenn du da mal einen Stromstoß in eine andere Richtung gibst, zack, ändert sich die ganze Assoziationskette. Und das andere ist, was ich zumindest bei vielen Selbstständigen feststelle, eine große Angst davor, zu priorisieren, zu fokussieren und auf Dinge zu verzichten.
Okay, eins nach priorisieren, genau, zwei Riesenthema. Einmal, das erste muss man auseinanderdröseln. Dieses Feststecken in der Perspektive, das ist ein Phänomen, das gilt viel mehr für die Kunden als für Vögel wie uns. So, der Kunde steckt fest, deswegen braucht er uns Externe. Wir haben es ja, da wir nicht seit 17 Jahren über diese Schokoladensorte nachgedacht haben oder jene Socke, ja, oder dieses Elektroauto, sind wir halt nicht festgefahren. Deswegen holst du ja auch externe Leute, Kreative zum Beispiel, um da drüber zu erzählen. Also uns fällt der Perspektivwechsel sehr leicht. Deswegen bin ich so ein Kreativtechniken, ich glaube, ich habe die in meinem Leben 3-mal angewendet oder so. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass sie nichts bringen. Und an manchen Stellen ist das erfrischend. Sie kürzen auch manchmal Sachen ab, wenn man dann zum Beispiel nach 6 Wochen Pitch doch mal festgefahren ist. Das passiert uns ja auch, wenn wir zu lange drauf sitzen. Und wenn du nach 2 Jahren Mercedes einfach in so einem Tunnel drin bist, dann hilft das natürlich. So, aber ich habe da nie viel mit anfangen können. Das ist aber eine persönliche Aussage. Das ist keine Aussage über Kreativtechniken. Ich glaube auch da tatsächlich liegt es daran, dass wenn du diesen Perspektivwechsel, um den du dir gerade ging, ich denke gerade nur laut nach, ganz neuer Gedanke, der passiert eigentlich beim Kernfinn. Den du rausfindest, nee, das Tolle an eurer Kosmetik-Serie ist gar nicht, sondern, dass ihr das und das könnt. Und die so, ich habe genau das erlebt bei einem sehr großen Kosmetikhersteller und wir haben eins deren Core-Produkte auseinandergenommen und das vorher, nachher, deren Marketing-Texte und deren internes Briefing zu diesem Produkt plus einen Tag später, was wir rausgefunden haben, das konnte gar nicht unterschiedlicher sein. Da stand fast nichts von drin, von dem, was das Produkt eigentlich ausmacht, stand nichts von drin in dem eigentlichen internen Briefing. Die wussten es nicht. Und die sind genauso schlau wie wir alle. Das ist kein intellektuelles Problem, sondern sieht ja dein, ich bin in der Flasche drin und sehe es nicht. Das heißt, deswegen komme ich gerade drauf, dieser Perspektivwechsel sollte eigentlich in der Strategie, im Kernsinn, im Briefing geschafft sein. Und dann ist unser Job, lass mal diese neue Perspektive so verrückt, so eigen, so besonders, so schwerelos und schön wie möglich übersetzen. Wenn ich den Perspektivwechsel in der Kreation machen muss, das geht auch. Also wir haben ja, das ist ja eine sehr, sehr chaotische Arbeit, die wir haben. Du kannst immer an allen Ecken anfangen. Aber eigentlich ist das eher so ein Zeichen von, das Briefing hätte es eigentlich hinkriegen können. Manchmal kommen wir in der Kreation auf Ideen, wo man merkt, cool, das ist ja das Produkt mal völlig anders angeguckt. Ja, dann haben wir, und dann könnte man das dann rückwärts ins Briefing reinschreiben, versteht das Produkt mal aus dieser Perspektive. Idealerweise steht dieser Perspektivwechsel bereits im Briefing. Also danke, super Frage, super Punkt, das ist mir so noch gar nicht klar gewesen. Das Zweite ist, priorisieren. Du hast gesagt, freien Feld ist schwer, priorisieren, Informationen zu sortieren. Wie meinst du das?
Ich meine das im Grunde, ich arbeite auch als Werbetexter sehr viel mit Selbstständigen zusammen. Ja. Also die ihr eigenes Business haben, die mich dann beauftragen, entweder als Coach oder als Texter. Und denen fällt es schwierig zu priorisieren, auf Dinge zu verzichten, aus Angst. Die könnten dann weniger Umsatz machen, weniger Reichweite erzielen und ein Stück vom Kuchen verlieren.
Genau. Ich habe gerade gedacht, das würdest du auf uns Texter beziehen. Ja, da ist es ist teils unserer grundsätzlichen Fähigkeit, die wir haben müssen. Schwer ist es, immer wegzuschmeißen. Aber das, wenn deine Kunden das Schwierigkeiten haben, na klar, ich meine, das ist ja nicht nur bei Selbstständigen so, bei Siemens ist das genauso. Ja, sagen Sie bitte das und das, aber auch noch das. Und Zielgruppe ist 29 bis 38, aber bitte nicht die Ränder vergrollen, die Jungen wollen wir auch noch langsam ranziehen, um ja keine Fehler zu machen. Und in großen Organisationen erzieht einen die Hierarchie dazu, dass man etwas macht, was nicht angreifbar ist. Habt ihr auch in die Jungen gedacht, ja, haben wir Boss, ja, ist zwar völlig sinnlos, und schwächt die Kommunikation, aber hey, ich habe keinen Fehler gemacht, ich habe nichts ausgelassen. Das ist so institutionell angelegt in großen Hierarchien und bei Selbstständigen, also bei Startups und so weiter, da hast du Angst, dass du morgen dann die Gelder nicht zahlen kannst. Also spielst du auf Sicherheit. Sicherheit ist für unser Gehirn immer, es fehlt nichts. Und Konzentration, Fokussierung oder brutaler gesagt weglassen, macht natürlich Angst. Ja, weil es gefühlt erstmal die Chance des Scheiterns erhöht, wenn ich nicht mehr alle Karten gleichzeitig spiele. Das ist natürlich in Kommunikation genau andersrum ist, dass du die Chance erhöhst, dass du durchdringst, weil du eine Sache klar kommunizierst und nicht 16 Sachen nebeneinander. Das ist für unser ängstlichen Teil unseres Denkens, da ringt jeder mit. So. Aber Kunden umso mehr, weil da hängt ja deren Business von ab. Bei uns hängt ja dann nur ein Job von ab.
Ja, und wenn man da schon die Vorfreude auf dieses schöne Stolzgefühl weckt, ne, das dann kommt, wenn man seinen Kern gefunden hat und dann sieht, was alles daraus entstehen kann, dann kann man da bestimmt auch da Lockerheit reinbringen und vielleicht sogar Vorfreude darauf zu priorisieren und das Ganze ein bisschen zu beschneiden.
Nicht bei allen, aber ja, es geht eigentlich, alle sind auch froh, wenn jemand einem dieses Wegschneiden und Weglassen abnimmt, also wenn Leute wie wir das denen abnehmen und sagen, das Coolste, was ihr überhaupt habt, ist doch eigentlich dieses hier. Und dann da kommt oft ein erleichtertes, ja, stimmt. Ja, wir müssen nur noch irgendwie sagen, du müsst nicht noch alles andere. Aber vielleicht, nein, braucht ihr nicht. Guck mal, wir erzählen nur das und das wird gehört werden. Also das ist auch eine Erlösung oft.
Ja, ja.
Das kennst du auch, ja.
Ja. Jetzt steht noch eine große Frage im Raum und ich weiß, du hast darüber ein ganzes Buch geschrieben. Diese Frage, wie komme ich an den Kern? Du hast eben schon unsere beiden Denkmodi aufgegriffen und du hast eine sehr schöne Metapher. Magst du uns die noch ein bisschen näher bringen?
Ja, also die Frage ist, wie kommen wir, du hast vorhin mal in der Intro gesagt, so wie kommen wir oder wie kriegen wir besseren Zugriff auf unsere kreativen Kräfte oder so ähnlich. Du hast das ein bisschen schöner formuliert. Und ein Teil davon haben wir, wie es schon gerade abgehandelt ist, ist Kern finden, analytisch vorgehen, verstehen, und zwar präzise bis ins Letzte verstehen, was zum Teufel will ich eigentlich sagen. Aber das ist tatsächlich, wir haben es vorhin bei der Musik gehabt, ist tatsächlich die Voraussetzung. Die kann man nicht weglassen, die ist zwingend nötig, aber es ist nur die Voraussetzung für das Eigentliche, was passieren soll, dass Texte, Ideen, Bilder, Storys kommen, die noch keiner gesehen hat. Weil sonst braucht man das Zeug ja nicht. Und da kommt irgendwie die zweite entscheidende Kraft ins Spiel. Das ist dann das, was man landläufig und immer komplett missverstanden Intuition nennt. Eine der missverstandensten Begriffe unserer Kultur tatsächlich. Wir verwechseln das mit ganz vielen anderen Dingen. Und die Metapher, von der du sprichst, wie ich sowas immer erkläre, weil der ganze Job von uns Kreativen und vom Rest der Menschheit übrigens auch, ist, diese beiden Kräfte produktiv einzusetzen, miteinander. Und das ist schwierig. Wir haben gerade diese Fall gehabt, die Selbstständigen haben Angst, Dinge wegzulassen. Ich habe gesagt, ja genau, die leben unter Risiko und die Hierarchie-Leute, die auch Angst haben, nicht alles ins Briefing reinzuschreiben, die leben auch im Risiko, nämlich einen Fehler zu machen. Die anderen haben ein Risiko, dass ihr Unternehmen, ihr kleines, sich vom Markt verabschiedet. Also handeln sie aus der einen Seite heraus, aus der rationalen, bewussten und per se, per Natur ängstlichen Seite in uns. Und die andere Seite, die, wo wir jammen können, wo wir improvisieren können, wo die Ideen zu uns kommen, das tun sie ja im guten Fall, die intuitive Seite ist damit quasi geknebelt oder zugesperrt. Und mein Bild für diese beiden Seiten, Intuition und Analyse, ist ein sehr schönes Foto, was ich vor vielen Jahren mal gefunden habe. Man sieht da eine Wasseroberfläche, auf dieser Wasseroberfläche paddelt so ein kleines Ruderbötchen rum und unterhalb der Wasseroberfläche ist so ein Luftbild von oben gesehen. Unterhalb der Wasseroberfläche sieht man die unter dem Boot, unsichtbar für das Boot, die Silhouette eines Blauwals. Also 25 Meter Fisch, also Säugetier, aber 200 Tonnen schwer. Und dieses Bild, diese Nussschale gegen diesen Giganten, dieses kleine, hektische, ja, ich will hier alles hinkriegen, muss nach Hause kommen und so, versus diesen ganz ruhigen, stillen, tieftauchenden, entspannten, dieses Riesenwesen, Blauwal darunter. Das ist das Bild für diese beiden Teile in uns. Der eine Teil ist das rationale, analytische Bewusstsein, was lediglich 1,5% unserer Gehirnleistung überhaupt ausmacht. Ein ganz, ganz kleiner Teil, der relativ gesehen wahnsinnig langsam ist. Das sind die, was ich vorhin meinte, Kern finden, wird vom Boot, ist ein Großteil Job des Bootes, unseres analytischen Denkens. Und das hat halt nur die Zahlen, das schwirren so einige durch die Forschung, irgendwas zwischen 30 und 50 Bit pro Sekunde. Was schon mal cool ist, hat kein anderes Tier. Aber für das, was wir an Komplexität handeln müssen, ist das echt langsam. Deswegen schlucken wir die Kröten, wie du gesagt hast. Ja, und der andere Teil, der Wal, der steht für die Intuition. Und das ist halt ein Bereich, der ist, kaum jemand versteht den. Inzwischen kommen die Neurologen und die Neurowissenschaften kommen so ein bisschen auf die Spur dessen, was unser Gehirn so eigentlich kann, oder woher das kommt, dass es Dinge kann. Wir Kreativen wissen das schon immer, weil wir schon immer erlebt haben, wie uns zum Beispiel etwas einfällt. Völlig aus dem Nichts. Ja, es ist dann zwar unsere Idee und wir sind rasend stolz drauf, wir haben ja auch ein Ego, aber wenn man ehrlich ist und da mal hinfühlt, merkt man, das ist meine Idee, aber ich habe keine Ahnung, wo die her ist. Ja, aber, und deswegen hat man früher gesagt, ich war inspiriert oder die Musen haben mich geknutscht und all das. Und heutzutage, und die Neurologie ist gerade, macht gerade Riesenschritte in die Richtung zu verstehen, also anzufangen zu verstehen, was in unserem Gehirn so eigentlich noch so alles los ist. Und das sind Prozesse, die es erlauben, aus einer buchstäblichen Unendlichkeit von Möglichkeiten nicht nur eine zu finden, sondern eine passende. Und das ist in Kreation eine der zentralen Funktionen von Intuition, das Finden von Ideen. Die andere zentrale Funktion ist das Bewerten von Ideen. Und das passiert, deswegen ist dieses Bild so wahnsinnig mächtig, von diesem kleinen Boot, der Wasseroberfläche und darunter dieser Wal, das passiert, dieser Prozess des Findens und des Bewertens, interessanterweise. Also die beiden Kernprozesse kreativer Arbeit. Ich muss Ideen haben und ich muss auch wissen, wie gut die sind. Ich muss wissen, mache ich weiter oder lasse ich den Text jetzt so. Ja. Diese beiden Formen der Intuition. Na süß, ich muss kurz noch meine Katze hier begrüßen.
Ja, der kommt mal rein.
Lange Geschichte. Da bist du ja. Die Geschichte erspare ich jetzt im Podcast, aber ich bitte um Verzeihung für diese.
Ja, schimpfst du was? Sind Spezialeffekte hier im Podcast.
Ja, ist ja alles gut. Falls ich schlafen legen muss. Diese beiden Prozesse, Kreation machen, Kreation bewerten. Diese beiden, das ist eine hochintuitive, rein intuitive Funktion, rein intuitiv. Die sind halt, das ist das, was der Wal tut. Und an diesem Größenunterschied, 25 Meter versus 1,20 Meter Ruderboot, das ist ein ganz gutes Bild dafür, was für Kräfte und was für Rechenkapazitäten, was für Datenmengen unter anderem auch von diesem intuitiven Teil verarbeitet werden. Intuition ist eben kein Zufallsgenerator links von der Bauchspeicheldrüse. Intuition ist die eigentlich zentrale Fähigkeit unseres Gehirns, für die wir in der westlichen Kultur praktisch keine Sprache haben. Weil wenn ich frage 100 Leute an der Straße und 112 würden sagen, Intuition ist ein Gefühl. Also sie verwechseln das immer. Oder setzen das gleich. Oder Intuition und Instinkt. Oder Impuls. Das sind alles völlig unterschiedliche Dinge. Wir sind sprachlich und damit auch gedanklich total unklar in unserer Kultur, was für Kräfte da eigentlich arbeiten. Es hat einen riesen Vorteil. Wir betonen halt wahnsinnig das rationale Denken. Und das hat einen Vorteil. Deswegen sind wir die Kultur, die zum Mond geflogen ist. Ja. Der Nachteil ist, wir sperren eine andere, mindestens genauso zentrale Fähigkeit, sperren wir in die Ecke von, naja, das ist ja was, Frauen haben ja mehr als Männer und das ist ja was für die Künstler und die Spacken, die so, ne, besoffen von der Leinwand stehen und Bilder malen oder Songs schreiben, bekifft. Das ist dann, die dürfen dann intuitiv sein. Ja. So war es ganz klar in unserer Kultur, eigentlich bis vor kurzem war das so. Dieser Teil der Wahl, weil er unter der Wasseroberfläche und damit für uns nicht sichtbar ist. Und das ist das größte Problem. Wir sehen nicht, was er tut. Wir sehen nicht, wie er das anstellt. Wir kriegen nur ab und zu eine Idee, von der wir wissen, boah, das ist es jetzt. Zum Beispiel. Ja.
Und wir hören ihn auch nur, wenn er kurz auftaucht. Ne? Ich glaube, das ist so die größte Challenge, weil du sagst jetzt mit der Intuition, die ist ein bisschen verrufen heutzutage. Und ich glaube, diese extrem leise Stimme, ich merke das bei mir immer wieder, dass, ne, ich habe Reize überall. Mittlerweile, ich war neulich auf einem Konzert, dann stehe ich so vor einer Reihe Männerpissoirs, 20 Leute nebeneinander, alle belegt und alle haben in der rechten Hand ihre Nudel und in der linken Hand das Smartphone. Und weißt du, selbst so an Momenten, wo du mal durchatmen kannst, wo das Gehirn mal locker lassen kann, füllen wir das mit Reizen und machen es quasi unmöglich, dass der Wal irgendwo zwischen diesem ganzen Reizüberfluten auftauchen kann.
Ja, ja. Wahnsinn. Ich meine, ich bin vergleichsweise alter Kerl. Ich ringe auch schon mit Instagram und muss mich echt disziplinieren. So, und sagen jetzt, nee, Schluss, so lies mal lieber noch ein Buch. Aber allein schon lesen ist ein höherer Überwindungsfaktor als mal kurz, oh, lustig. Ja. Und genau wie du sagst, ich meine, wir wollen jetzt nicht so sehr in Klo-Details gehen, aber duschen, rasieren und ja, pinkeln, das sind Stellen, wo wir, lustige Sache, tatsächlich auch muskulär loslassen. Das geht ja nur, wenn du einen Muskel löst, dann kann die Blase sich entleeren. So. Und in dem Moment normalerweise guckt man dann ja glasig in die Gegend. Und das ist einer der Stellen, wo wir loslassen. Und ganz oft passieren da so, kleine, das ist nicht vielleicht ein Nobelpreisträchtiges, aber so, da geschehen Dinge. Und du, das ist genau wie du sagst, und wir überfluten doch die letzten Momente des Loslassens mit Reizen. Und das ist eine Katastrophe. Übrigens, Intuition ist nicht in unserer Zeit verrufen. Die ist in unserer gesamten westlichen Kultur seit Descartes spätestens ist das verrufen. Ich denke, also bin ich. Nö. Ja, auch, aber das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Ja? Aber unser Fokus auf das Rationale, ich bin dankbar dafür, deswegen gibt es hier zum Beispiel Videokonferenzen und Podcasts, deswegen gibt es auch Betäubungsspritzen beim Zahnarzt, bin ich mein Leben lang dankbar für. So, also es hat echt fette Vorteile, aber der Preis ist halt hoch. Wir haben halt, und jetzt zu kulturphilosophisch oder zu wie auch immer zu werden. Wir haben halt archetypisch gesprochen die weibliche Seite weggesperrt. Ja, das kann man in Religion beobachten, ne? Die Mutter Gottes ist nur so eine kleine Vermittlerin in der katholischen Kirche, die darf mal so für uns bei Gott so anklopfen, aber die, das zu sagen haben die Männer. Das ist eine der vielen symbolischen Übersetzungen von das, und das rationale Denken ist eher auf der maskulinen Seite verortet, rein psychologisch. Das ist halt King. Auch bei Frauen. Also so, das hat jetzt mit Geschlecht nicht so viel zu tun. Und wie gesagt, wir haben Sachen erreicht, die keine Kultur erreicht hat, aber wir haben einen Preis gezahlt, den noch keine Kultur gezahlt hat. Und jetzt, wenn es dazu führt, dass wir schlau sind, wir sind Smartphones und Instagram und TikTok entwickeln und damit killen wir diese Seite immer weiter. Das ist eigentlich, ich will nicht in zu großen Kulturpessimismus verfallen, aber das ist schon bitter, ne? Und für Kreative ist es eigentlich ein Killer, weil wir leben von diesen Zeiten, wo wir loslassen.
Wär das für dich denn auch ein Weg, so den Wal in mir zu wecken oder zu stimulieren? Halt auch einfach für Pausen, für dieses Loslassen sorgen? Oder hast du da noch mehr Strategien und Techniken, wie ich den Wal aus dem Wasser bekomme?
Ja, ich habe Techniken und Strategien, wie wir das Scheißding endlich mal in den Griff kriegen und das Ganze mal operabel instrumentalisieren können. So redet das Boot.
Ja.
Ich weiß ja, wie du es meinst. So redet das Boot tatsächlich. Ja, das war jetzt gar nicht schwer zu machen. Ich bin mal gefragt worden vor ein paar Jahren in einem Workshop, genau diese Frage. Ja, was kann ich denn machen, damit ich meine intuitive Seite besser hören kann, sagte der Fragesteller und setzte fort und komme jetzt nicht mit Yoga. Und ich so, doch. Alles, was ruhig macht. Was ich mache tatsächlich inzwischen tatsächlich komplett regelmäßig ist ein bisschen Yoga und Tai Chi, das ist irgendwie so meins. Ich habe diese Bewegung schon immer geliebt, dieses chinesische Slow-Motion-Schattenboxen. Da geht es gar nicht um irgendwie Leute den Kopf abhacken, so, sondern es geht darum, dass du einfach mal 15 Minuten komplett da bist und deinen Atem und den Körper synchronisierst. Das schaffe ich mal manchmal für 2 Minuten am Stück, da bin ich schon völlig euphorisch. So, aber das ist, und dann bist du halt auf was konzentriert, was nicht Denken ist. Und das fährt diesen ganzen lauten, quasselnden Teil in uns, das bewusste Denken ist ja laut und quasselt, das fährt den runter. Die Buddhisten haben ja ein lustiges Wort für das Bewusstsein gefunden. Die nennen es den Monkey Mind. Den inneren Affenfelsen, wo so eine Horde Schimpansen sitzt und tatsächlich 24/7 quasselt. Also 16 von 24 Stunden. Also da, wenn wir nicht schlafen, redet der Teil. Und alles, was dieses Ding runterfährt, ein kleines bisschen, ist gut. Ja. Insofern, das ist das Erste. Ja, man kann sich insgesamt so ein bisschen auf ein leiseres Niveau runterfahren. Ansonsten gibt es einfach wenn du jetzt Techniken und Tools haben willst, ist ganz einfach. Du hast vorhin damit hier angefangen, ne? Rotwein, exzellent, darf man nur nicht übertreiben. Rotwein, spazieren gehen, Netflix gucken, Katze kuscheln, alles Mögliche machen, nur nicht weiter an dem Job knuspern. Und es ist dann relativ wurscht, was du machst, solange du nicht über den Job nachdenkst. Das macht tatsächlich nur Sinn, wenn du den Kern, was wir vorhin hatten, wenn du den gefunden hast, wenn du diese Frage beantworten kannst, was zum Teufel will ich eigentlich sagen, dann gibt es nichts Produktiveres, als aufzuhören. Weil in diesem Moment, wo du den Kern hast, sagt das nicht bewusste Denken, die restlichen 98% deines Brains sagt, okay, alles klar, vielen Dank, ich mach mal weiter, lass du mich mal in Ruhe, Michael, mach du mal irgendwas anderes. Und es ist dann relativ wurscht, was wir machen, ob wir kickern oder einen anderen Job anfangen oder Rasen mähen. Völlig wurscht. Das Einzige, worum es geht, ist, dass wir den Geist, das ist ein wunderbarer Satz der Kognitionsforschung, dass wir unseren Geist von der Aufgabe, die wir jetzt verstanden haben, wo wir wissen, wo wir hinwollen, dass wir unseren Geist von dieser Aufgabe ablenken. Das ist die, und wie du das machst, das ist persönlicher Geschmack. Oder auch mal alltägliche, also ich werde nachher, weil ich noch heute noch viel schreiben muss, ich gehe nachher noch unter dem Podcast erstmal raus, weil es ein bisschen wild draußen aussieht, so ein Mährasen. So, und dann weiß ich so, danach bin ich auch schreibfähig. Also ablenken von dem, auf welche Weise auch immer. Und das ist gar keine Technik, das ist eine Grundmechanik unseres Gehirns. Wir haben sogar Sprache dafür. Wir nennen das ja im Volksmund drüber schlafen. Und wir wissen am nächsten Morgen, wenn wir weit genug gedacht haben, wenn wir klar genug analysiert haben, wenn der Kern da ist, am nächsten Morgen, ach so, ja, klar, machen wir so. Haben wir alles schon immer und immer wieder erlebt. Und es gibt halt große und kleine Formen. Drüber schlafen ist halt dann 8 Stunden, hoffentlich. Aber Mittagspause, Katzenvideos gucken, falls es sowas noch gibt im Internet, weiß ich gar nicht. Das reicht schon. Das ist schon, sagen wir so, es hilft schon. Ja, und dann das zum Thema Technik. Lenk deinen Geist ab, wenn du weißt, was du sagen willst.
Sehr cool. Ich glaube, bei mir ist auch die größte Challenge immer wieder, es ist ja so ein bisschen, das Boot steht ja auch teils für die Vernunft und dann geht es ja darum, auch unvernünftig zu sein, weil jetzt der Effizienzteil in mir, ne, ist ja heutzutage in unserer Gesellschaft so die oberste Maxime, ist maximale Effizienz in allen Bereichen, die schreit jetzt nach Hacks, nach Routinen, nach Strategien, nach Tricks. Nur gleichzeitig geht es ja darum, mir die Erlaubnis zu geben, unvernünftig zu sein. Also das einfach mal liegen zu lassen, auch wenn der Druck groß ist und etwas zu tun, wo ich einfach mal auf Effizienz pfeife. Und ich meine, du könntest ja auch einen Rasenroboter jetzt drüber fahren lassen. Nur ich weiß halt, was passiert in solchen Fällen. Ich bin auch ein Riesenfan davon, von Rasenmähen. Ich habe mir jetzt so einen Slow Juicer gekauft, mache dann hier meine Säfte, erstmal schnibbeln und so. Ja. Dabei kommen mir die schönsten Ideen. Das ist im Grunde genommen Teil meines Kreativprozesses. Darf ich nur nicht meinen Kunden sagen.
Ja, das ist komisch, ne? Das darf man nicht verraten. Also wenn wir nach der Zeit bezahlt werden würden, die wir effektiv arbeiten im Maschinenbausinne, wir werden schon lange verhungert. Ja, also ich kann nicht 8 Stunden am Tag schreiben. Völlig unmöglich. Ich kann ab abends um 9 1-2 Stunden echt ganz gut schreiben. Aber den Rest des Tages denke ich drüber nach, mache andere Sachen, habe mich gut vorbereitet, grübel, nehme Dinge aus der Welt auf, lese wie ein Verrückter, so. Das sieht dann nicht nach Arbeit aus, aber es braucht eine Menge Vorbereitung, damit ich in diesen 1-2 Stunden dann auf der Höhe meiner Kräfte bin. Und du hast einen wunderbaren Satz gesagt, wir müssen uns selbst die Erlaubnis geben. Ja, aber ich würde nur ein Wort davon abkoppeln wollen. Du hast gesagt, Vernunft, also unvernünftig sein. Ich weiß ja, wie du es meinst, aber die Sprache ist, wem sage ich das? Sprache ist brillant und gefährlich und tief. Was wir da tun, ist zutiefst vernünftig, wenn man den Prozess versteht. Kreation, wie du sagst, beim Schnibbeln für den Slow Juicer, beim Duschen. Die Stellen, wo wir jetzt gar nicht produktiv sind, wo wir nichts machen, nichts Messbares tun, die sind entscheidend in kreativer Arbeit. Und das ist übrigens nicht nur in Kreation so. In Wissenschaft gibt es ganze Bücher darüber, von Situationen, wo die entscheidende Erkenntnis passiert ist, als der Forscher nichts an irgendwas anderes denken, eine Straßenbahn in Wien betritt. Oder nachts von einem komischen Traum aufwacht und dieser Traum hat plötzlich die Lösung für ein großes chemisches Problem enthüllt. Also das ist etwas, unser Geist operiert so. In diesem Sinne ist dieses Nichtstun extrem vernünftig und produktiv. Es sieht halt nicht, da ist halt nichts Messbares dran. Es sieht nicht nach Arbeit aus und das macht uns so unruhig. Wir tun es mal. Ich mache viel Trainings, wie man Präsentationen schreibt. Und der allererste Kardinalfehler bei Präsentationen ist, der Boss sagt, ja, wir brauchen mal nächste Woche eine Präse für den Vorstandsvorsitz, für Vorstandssitzung. Und dann ist die erste Reaktion, ja, ich suche schon mal ein paar Charts zusammen. Ja, nee, das ist das Dümmste, was man machen kann. Dann hängt man mit diesen Charts da, ist noch kein Gedanke, kein roter Faden, keine Erkenntnis drin. Und mit diesem Ballast am Bein, aber warum machen wir das? Weil wir dann schon mal was haben. Wir haben schon mal produziert. Ich bin mittendrin, Boss. Statt zu sagen, nee, ich hab 2 Stunden nachgedacht, es stehen jetzt 2 Sätze auf meinem Zettel, mehr habe ich noch nicht geschafft. Und der Boss so, im Ernst? Juri, das meinst du jetzt, dafür soll ich dir Gehalt geben? Du so, ja, genau. Weil nachher das Presseschreiben ist nicht mehr das Problem. Das hier ist das Problem.
Ich unterteile meinen kreativen Prozess auch gerne in 3 Stufen. Der erste ist Überwindung, irgendeine Scheiße zu Papier zu bringen. Der zweite Schritt ist Verzweiflung, zu glauben, oh mein Gott, nichts geht mehr. Und dann am Ende kommt die Belohnung, die Faszination, wo ich mir denke, oh krass, da ist was. Und dann geht alles von ganz alleine. Und diese emotionale Kette, du hast mal in einem Workshop, wo ich bei dir teilgenommen habe, was gesagt, nur 5% der Menschen könnten unseren Job machen, weil es ist ein Risikojob, den sich viele wahrscheinlich gar nicht trauen. Und ich habe gemerkt, dass für mich die größte Lernerfahrung in diesem Werdegang in den letzten Jahren war halt dieses Vertrauen darin, dass alles gut ausgehen wird. Und darauf echt zu vertrauen, auch wenn da nur 2 Sätze auf dem Papier stehen und die Abgabe ist in 2 Stunden, trotzdem zu vertrauen, weil sonst kommt dieses Loslassen nicht und dann, glaube ich, kommt auch der Wahl nicht.
Aber boah, ist das schwer, oder?
Ja.
Ja. Also deswegen, ob es 5 oder 10% sind, das ist, ich habe neulich mal so gedacht, wir Kreativen, jetzt mal so ganz grob jetzt so als Menschenklasse oder was auch immer. Ich glaube, unser Unterschied zu den anderen 90-95%, der ist, ich würde ihn inzwischen so formulieren, wir haben Der einzige Unterschied ist, wir haben ein kleines bisschen weniger Angst. Es sind vielleicht 5%, 10% weniger Angst, das ist alles. Und es ist genau, was du sagst, wir müssen, weil wir müssen uns irgendwann selbst vertrauen, da wird schon was kommen. Auch wenn du keine Ahnung hast, was es ist, und auch wenn du in 2 Stunden diese verdammte Präse rüberhauen musst. Und dieses Vertrauen aufzubringen, ist ja negativ gesagt, also ungeduldig gesagt, die Angst ein bisschen besser in Schach halten. Dass ich einen Job mache, dessen Ergebnis nicht berechenbar ist. Das ist das, was ich meinte in dem Workshop, dass unseren Job können nicht so viele Leute machen, weil wir leben in einem Unsicherheit, wir arbeiten in einem Unsicherheitsraum. Einem Raum, der, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, der unendliche oder nah genug an unendlich viele Möglichkeiten zur Lösung bietet, aber nicht alle sind genial. Lass uns mal unter 500 Billionen möglichen Text-Buchstaben-Kombinationen die finden, die perfekt ist für Bosch. So, und das ist eine Suche, die ist komplett offen und die ist vollkommen unberechenbar. Und das ist schwer auszuhalten. Ich weiß halt nicht, ob ich heute Abend ein Ergebnis habe. Ich muss morgen Abend muss ich was haben. Du hast gesagt, deine erste Phase ist Überwindung, ne? Da bin ich gerade wieder drin. Ich drücke mich vorm Schreiben. Ich mache aber trotzdem was. Ich habe gestern nochmal alle meine Notizen durchgegangen und in dem Vertrauen, ich lese nochmal mein ganzes Miro-Board durch mit allem, was wir so bis jetzt erarbeitet haben mit dem Unternehmen. Und ich hole es mir nochmal präsent und dann gehe ich Rasen mähen. Und es wird rattern. Weil aber das ist schon ziemlich aufgeräumt, das Briefing. Es wird rattern und irgendwann werde ich halt mich überwinden müssen. Und dann werde ich anfangen, dann kommt in der Tat Verzweiflung, weil ich dann ziemlich viel Schrott geschrieben habe. Erstmal. Aber die Phase habe ich ehrlich gesagt inzwischen weniger. Sondern so, dann kommt brauchbares Zeug und irgendwann bin ich drin und denke nicht mehr darüber nach, dass ich jetzt schreiben muss, sondern ich schreibe. Und dann irgendwann bin ich über so eine Schwelle rüber, wo ich denke, oh, schade, schon vorbei. Ne? Faszination hast du es genannt. Ja, aber ich kämpfe immer wieder, gerade wenn kein echter Zeitdruck ist, kämpfe ich mit Überwindung. Das ist echt so schlimm.
Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, auch seine Hausaufgaben gemacht zu haben. Ich habe jetzt von einem Kunden für ein Projekt so 80 Seiten. Also das Briefing passt auf eine Seite, das ist gut. Und das Briefing schärft meinen Blick so krass, dass ich diese 80 Seiten durchgehe und fast intuitiv sagen kann, alles nutzlos, überflüssig, braucht niemand. Und dann plötzlich bleibe ich an einer Seite hängen und dann steht da dieser eine Satz. Und halt auch nur, weil ich meine Hausaufgaben vorher gemacht habe, kann ich den erkennen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um da nicht jetzt verantwortungslos reinzugehen. Ne? Also es nicht zu sehr drauf ankommen zu lassen, weil der Wal kann ja nur arbeiten, wenn wir ihn füttern. Ne?
Ja, also was du beschreibst, genauso geht das. Du musst halt, also wenn das Briefing eine Klarheit gibt, dann hast du plötzlich einen Filter und eine Orientierung. Und ich kenne das, was du beschrieben hast, total. Du liest so einen Text durch und liest, kannst ohne die geringste Mühe und ohne Nachdenken vor allen Dingen unterscheiden von egal. Was? Okay. Egal. Ja, wir haben es vorhin von Nugget-Suche genannt. Ja, ich weiß noch so, da kam das neue Briefing für die E-Klasse auf den Tisch. Aus so einem 40-Seiten-Wälzer, wo die Ingenieure jede neue Schraube gefeiert haben und wo du als Kreativer sagst, egal. Oh. Und dann hatten wir einen Film. Ja. Also so, wir müssen füttern, wir müssen Klarheit haben, wir müssen strukturieren. Im Storytelling ist es übrigens ganz genauso. Ohne die Strukturseite, ohne unsere verständige Seite, gibt es keine Kreation. Da gibt es Chaos und wild und verrückt und Jackson Pollock oder so, meinetwegen. Oder Free Jazz. Punkt. Wenn das als Beschimpfung reicht. Ja, das ist aber was anderes. Das ist nicht, was wir eigentlich tun in Kreation ist. Ich habe heute ein Plakat gesehen, heute Morgen tatsächlich, von Amazon. Und da stand geniale Unterhaltung, schnellste Lieferung. Und die wollen ihr Amazon Prime koppeln an den Daily, wie auch immer, da Turbo. Service. Also diese Videoplattform so. Und ich habe gedacht, warum ist das so wahnsinnig schlecht? Und es ist deswegen wahnsinnig schlecht, weil es einfach nur sagt, was ist. Ja, geniale Unterhaltung, irgendein Film von denen und dann schnelle Lieferungen. Das ist so, ja, faktisch ist das richtig. Aber wir in Kreation und irgendwann, also Kreation ist ja, was wir tun, ist ja so eine Vorform von Kunst, wenn du so willst. Aber all das zielt auf was anderes. Es zielt darauf, das, was wir sagen wollen, überraschend, schön, berührend zu sagen. Alles so komische Worte, kann man jetzt hören, wie man möchte. Und nicht bloß sagen, dieses Auto fährt 180 und hat eine gute Kurvenlage. Ja, ist faktisch richtig, aber macht nichts mit mir. So. Und wenn ich aber keine Struktur habe, wenn ich nicht weiß, was das Besondere am Auto ist, dann finde ich auch keine starken Übersetzungen dafür. Ja, dann habe ich entweder Chaos oder mach Lautstellen, wie wir es vorhin hatten, ja. Oder es wird halt eben Ding, etwas, was an Leuten vorbeirauscht. Der Job ist es, etwas nicht nur, ich will was Neues und Verrücktes machen, das kann jeder Trottel, ehrlich gesagt, sondern etwas machen, zu machen, was Neues, aber das Richtige erzählt.
Mhm.
Und das ist die eigentliche, die, das ist für mich die Goldstandard in Kreation. Verrückt und crazy und neu, ja, und, ja, aber es muss das Richtige erzählen. Dafür brauchen wir die analytische Seite. Wir müssen erst mal wissen, was wir rüberbringen wollen. Und dann können wir anfangen, rumzuspielen. Es ist in allen Bereichen ist das so. Im Storytelling gilt das genauso. Wenn ich das nicht weiß, was mein Punkt ist, werden mir auch keine starken Geschichten einfallen.
Ich habe gerade so das Bild, ich habe gestern war ich einkaufen, habe sehr viel Kernobst gekauft und da dachte ich mir, eigentlich könntest du diesen Begriff von Michael auch, diesen Kern als Samenkorn sehen und wenn du den einmal hast und den in den fruchtbaren Boden schmeißt, dann kann daraus was wachsen und du weißt halt nie, was da rauskommt.
Also, ja. Ist total richtig, finde ich total richtig. Und das, weil, was daran besonders richtig ist, ist, dass ja ein Samen wahnsinnig klein ist im Vergleich zu der Eiche, die am Ende dazu steht. So ein 25 ja. Meter Monstrum sozusagen. Aber genauso ist das mit Kreation. Der Kern ist wie ein Samen, in dem Sinne, dass er eine unglaublich es ist die DNA plus das erste Überlebenspackage an Nutrition, an Nährstoffen für diesen Sprössling, der daraus kommen soll. Mehr ist das nicht. Ja? Genetik plus die ersten drei Mahlzeiten sozusagen. Bis die Wurzeln draußen sind, dass der kleine Schüssling dich dann selber was zusammen und dann irgendwann so. Und genauso ist der Effekt in Kreation. Du hast, wenn du es schaffst, alles auf so einen Samen zu reduzieren, auf so eine Eichel, auf ein Ahorn-Ding, was auch immer. Und dann das Ding pflanzt, dann gibt es explosionsartig. Also bei Bäumen dauert es ein bisschen länger, bei Kreation geht es dann sehr, sehr schnell, aber es ist der gleiche Vorgang. Du hast es einmal auf den Punkt gebracht und jetzt kann es aufblühen wie verrückt. Ja. Und wenn und deswegen ist das Samenbild total richtig.
Aber wir haben viele schöne Bilder hier in dieser Podcast-Folge. Aber was hätte man noch anders von uns erwartet? Ja. Ich habe zum Abschluss, Michael, noch vier kleinere Fragen, die du vielleicht auch ganz locker so nebenbei aus dem Ärmel schüttelst. Das eine würde mich mal interessieren, was war so eine Art Lieblingsarbeit oder Lieblingsprojekt in deiner Laufbahn bisher?
Da kommt sofort eins. Das ist ein tragischer Fall, aber großartig. Das ist ein Buch, das wir gemacht haben für den Volkswagen Phaeton. Der ist nur als gebraucht. Damals war der in der Entwicklung, den gab es noch gar nicht. Und wir hatten den wundervollen Auftrag, die Startkommunikation zu machen. Und dann haben wir uns ein Konzept überlegt und wir haben ein Buch, so ein 80-seitiges Buch draus gemacht, wo ich durch Europa gereist bin und zu Leuten gefahren bin, die das gleiche tun, was der Phaeton tut, nämlich den eigentlichen Stars eine Bühne geben. Den Leuten, also die nehmen sich zurück, das sind die Leute, Beispiel, das ist der Greenkeeper vom weltweit ersten Golfplatz der Welt in Schottland. Den Greenkeeper, der dafür sorgt, dass die Leute das Tiger Woods schlagen kann. Das ist ein Bergführer am Mont Blanc gewesen. Das ist die Soufflöse der Semperoper in Dresden gewesen. Ich habe die Leute interviewt und fotografiert und wahnwitzige Geschichten gehört. Wir haben das Ding fertig gemacht und kurz vor Druck hat die Marketingleitung bei Volkswagen gewechselt und ist nie gedruckt worden. Aber es ist einer der besten, auch die besten Texte, die ich mit in meinem Leben geschrieben habe und Bilder und das Layout von meiner genialen Artpartnerin war Weltklasse. Das war so, ist echt das, aber es ist halt nicht gedruckt worden, so ist das im Leben.
Was war dein größter Aha-Moment?
Natürlich sehr offene Frage. Ich glaube, mein größter Aha-Moment war, ich kann ihn nicht jetzt zeitlich genau, also ich kann ihn nur eingrenzen. Das muss vor ungefähr 16 plus 3, 19 Jahren gewesen sein. Meeting, Pitch, wir hatten dann gepitcht bei Jungformat und die Teams kamen mit Pitch-Ideen in den Raum, haben die an die Wand gehängt. Und da hängt dann ja so Zeug, das ist manchmal schon fast fertig, manchmal ist es eine schlechte Headline mit einer absolut daneben liegenden Grafik, ja, hängt dann da auch. Und ich habe, wie ich das schon immer, wie wir das alle eigentlich immer können, ich habe intuitiv die Qualitäten, die Energien gespürt, aber die Oberflächen waren halt super unterschiedlich. Ja, und ich habe da zum ersten Mal geschafft, mich getraut, Vertrauen, auf diese leise Meldung der Intuition zu hören, die gesagt hat, die Headline ist es nicht, das Bild ist scheiße, aber hier ist was drin. Mhm. Er sagt so, okay, die gehen in die Richtung. Also, ja? Ich so, ja, da hier, das ist, irgendwas ist da, irgendwas ist hier. Und mehr wusste ich nicht. Mehr, und das ist wieder Vertrauen, ne? Mehr wusste ich nicht. Irgendwas ist hier. Und wir haben von diesem Moment an haben wir 4 Jahre lang kein Pitch mehr verloren. Und wir haben nachher nur noch gepitcht. Ja, aber dieses, deswegen habe ich vorhin auf das Thema Vertrauen so reagiert. Es ist ein Vertrauensakt. Und ja, auch in meinem Kopf so, die anderen, aber die anderen sind doch auch nicht schlecht, wir sollten vielleicht 6 Routen runterlaufen. Ich so, ne, das, was dann die Angst so alles einem erzählt. Oder die Headline ist schlecht, das wird doch nichts und all das. Aber ein Teil war in schlafwandlerischer Sicherheit, das ist das, was der Wahl kann, die Intuition. Es war völlig klar, irgendwas ist hier, boah, irgendwie, wir haben es schon. Ja. Und ich habe seitdem, so oft ich es irgendwie kraftmäßig geschafft habe, die Entscheidung immer aus dieser Ecke getroffen. Weil als mein CD-Job ist ja zu sagen, was machen wir, in welche Richtung laufen wir. Das ist der Hauptteil der Arbeit. Und seitdem ich geschafft habe, so umzuschalten auf in unserem Gespräch hier, Form hier, auf Vertrauen. Mhm. Wir haben davor alle Pitchungs verloren. Das war dann mein Versagen. Ja, 1,5 Jahre lang nur so. War nicht alles meine Schuld, aber ich habe es alles sehr persönlich genommen. Es war auch sehr, sehr viel meine Schuld. Und von da ab haben wir nichts mehr verloren. Also es überrascht mich heute noch, aber es war tatsächlich so. Und es hat an diesen einen, dieser kleine, ungeplante Umschaltmoment, okay, ich höre einfach mal auf das, was ein Teil von mir völlig, was für den völlig offensichtlich ist. Hier ist der Treffer, egal wie schlecht die Headline ist.
Klingt nach einer sehr, sehr schönen Referenzerfahrung und ein sehr demütiger Moment. Mhm.
Ja, das ist es.
Ich glaube, das brauchen wir alle, damit dieses Vertrauen keimen kann. Ne?
Ja.
Dann die dritte Frage, gibt es ein Produkt, du arbeitest ja jetzt als Coach, als Workshopper, wenn man das so sagen kann, ne? Gibt es ein Produkt oder eine Branche, mit der man dich zurück in die Welt als Creative Director locken könnte? Wo du sagst, da hättest du Spaß dran oder das wolltest du immer mal machen, konntest es aber bis heute nicht?
Nee. Ich bin total froh, also ich unterrichte wahnsinnig gerne Agenturen. Also ich unterrichte Serviceplanung und Scholz & Friends und KNSK und sonst was. So darin, wie das geht. Aber ich kriege das dadurch immer ganz viel Agenturleben mit. Aber ich bin unglaublich froh, dass ich nicht mehr von diesem ganzen Boot Menschen auf der Kundenseite abhängig bin. Die dann eine brillante Idee sehen, manchmal sogar sehen, dass sie brillant ist. Aber man könnte das ja auch so und überhaupt, letztes Mal haben wir es anders gemacht . Und da bin ich jetzt zu alt für. Dann schreibe ich lieber meine eigenen Bücher, wo ich der Einzige bin, der mir reinredet. So mache ich auch noch genug. Also nee, zurückgelockt, auf gar keinen Fall. Also, ich bin 16 Jahre draußen und das bleibt auch so. Also,
ne. Sehr cool. Ich schiebe meine Frage aus eigenem Interesse dazwischen. Arbeitest du an einem neuen Buch?
Ja.
Ah, es kommt noch mehr guter Stoff.
Ja, das ist cool. Das wird ein Buch sein, das wird das ultimative Buch sein, möglicherweise. Das ist ein bisschen das Ziel über Sprache. Wie das eigentlich funktioniert.
Ah, also wenn du einen Testleser brauchst, immer gerne her damit. Ja, aber du hast gerade gesagt, du willst gar kein Feedback.
nee, das ist noch nicht annähernd. Ich habe noch kein Wort von einem eigentlichen Buch geschrieben, weil es ist die meiste Arbeit, auch beim letzten Buch, die meiste Arbeit ist die Vorarbeit. So, und überhaupt erstmal alles, was ich in den letzten 30 Jahren beobachtet habe beim Schreiben und gelernt habe, zu kombinieren und überhaupt erstmal in ein Modell zu packen, was den Lesern dann hilft. Ja. Einzusortieren, was für Phänomene man erlebt, warum was klappt, was nicht und so weiter. Das ist einfach da werde ich noch ein paar Jahre für brauchen, aber das ist so das nächste große Projekt, wo ich auch schon tatsächlich relativ intensiv dran bin.
Okay, eins hast du schon mal verkauft und dann zum Abschluss, wie siehst du die Zukunft unseres Berufsstands von Werbetextern und Kreativen?
Ja, das ist ja die Frage nach KI. Heutzutage. Ich weiß es nicht. Und man kann sich jetzt um sofort um Kopf und Kragen regen und sagen, dies und jenes wird so und so laufen und morgen kommt ChatGPT-5 raus und dann war das alles Quatsch. So die sagen, es könnte man jetzt haben. Ich glaube tatsächlich, das ist mein Blick auf die Sache, dass wir, also der Raum, der menschliche Raum wird kleiner, oder der Raum, wo unsere Fähigkeiten nicht kopierbar sind, wird kleiner, definitiv. Die Menge an Text, die von Menschen geschrieben werden wird, wird kleiner, was erstmal ein Arbeitsplatzproblem sein wird, auch schon gerade unterwegs ist zu werden. was aber erstmal nicht so problematisch ist. Ich glaube, der Bereich, der also an kreativer Qualität, den nur wir beisteuern können, der wird noch eine ganze lange Weile da sein und bleiben. Es hat psychologische Gründe, es hat, wenn du so willst, esoterische Gründe, es hat auch vor allen Dingen neurologische Gründe. Unser Gehirn ist viel weiter komplexer, wahnwitziger als die genialste Maschine der Welt. Ja? In Teilbereichen kann man maschinell besser werden, tun sich auch gerade. Wenn du riesen Datenmengen hast, die du in einer Mustererkennung durchlaufen musst und so. So, da sind wir auch biologisch begrenzt. Aber da wird viel übrig bleiben. Das Problem für unseren Berufsstand, das kommen wird, also jetzt mal so als Nicht-Prophet gesagt, ist Nummer eins, da die ganzen Standard- und Normaltexte inzwischen KI besser schreibt als ein frischer Junior, wird es keine Junioren mehr geben. Und du brauchst aber 10.000 Junioren, um 1.000 gute Texter und 50 brillante Kids-CDs zu produzieren im Lauf einer Karriere. Ja, das heißt, ich glaube, da wird der Unterbau sterben. Wer sollte jetzt noch einen zurzeit noch ungeübten Textmenschen einstellen? Problem Nummer eins. Also, das sieht man in der Industrie übrigens, fängt das schon an, dass keine Unerfahrenen mal eingestellt werden, weil es eben zu viele Bereiche gibt, also in bestimmten Bereichen, wo einfach KI das jetzt besser kann. Und das ist natürlich unfassbar kurzsichtig. Ja, weil da ziehst du nie Leute ran, die dann das tun, was Maschinen schlicht nicht können. Problem Nummer eins.
Die schulen ihre Intuition nicht mehr, ne?
Zum Beispiel, trainieren noch nicht Handwerk, die trainieren noch nicht ihre Fähigkeit zu unterscheiden, was ist jetzt gut, was ist nicht. Und das ist relativ eng verbunden mit dem zweiten Problem, was mir noch viel mehr Sorgen macht. Und das ist das Gut-Genug-Problem. Gut, KI ist ja in vielen Bereichen gut genug für viele Zwecke. Also ich rede jetzt über Text-KI, LLMs, ne?
Ja, ChatGPT. Ja.
Und das ist so, das ist erstmal bedrohlich für so einen Berufsstand, wo es ein paar hunderttausend Leute gibt, die davon leben. So, aber das eigentliche Problem ist, dass ich kommen sehe, und ich sehe das auch, wenn meine Frau Lehrerin ist und mitkriegt, was für die nächsten Generationen, was da so los ist, ist, dass die Maßstäbe runtergehen. Wenn du halt schlechter lesen kannst, liest du weniger, nimmst du weniger auf. Wenn du in der Schule nicht mehr, das wäre ich mal ein alter Spießer, aber es ist überhaupt nicht spießig, wenn du nicht mehr Texte höchster Qualität liest, ja, Goethe, ja, Schiller, ja, Erich Fried, ja, keine Ahnung was. Ist mir völlig egal, aus welchem Zeitalter. Wenn du also nicht mehr Maßstäbe bildest, was Sprache kann, wie sehr sie berühren kann, was für eine Komplexität sie haben kann. Wenn du mit dem wiedergekäuten algorithmischen Einheitsbrei groß geworden bist, dann fehlen dir Leute wie uns beide nicht mehr. Weil du hast gar keinen Maßstab. So, du bist halt, ich meine, hier diese Band Velvet Sundown, ne? Oder wie heißt die? Die gerade, The Velvet Sundown, genau. Diese KI-Band. Reine KI-Musik. Und ist gar nicht mal so übel, so. Ist ein bisschen, aber ich meine, wir sind auch gerade mal 2-3 Jahre in die LLM-Revolution eingetaucht. Und wenn du halt zu viel sowas hörst, und irgendwann ist das genug, stört ja nicht, läuft im Hintergrund. Das heißt, wir stumpfen ab. Ich habe in einem LinkedIn-Post geschrieben, die Frage ist gar nicht, ob wir unverzichtbar bleiben. Ich glaube, das bleiben wir. Das sind Fähigkeiten, das ahnen die meisten noch gar nicht, was wir so drauf haben. Aber die Frage ist, ob wir unverzichtbar bleiben wollen. Und das erfordert, dass wir unsere Maßstäbe oben halten, dass wir Dichtungen lesen, dass wir große Musik hören, nicht bloß den Einheitsbrei aus dem Fahrstuhl. Sonst sind wir halt mit dem Einheitsbrei zufrieden. Und das ist ein Killer für Menschen wie uns, die mit Sprache noch hier und wieder aus Versehen zaubern können. Ja, und Sachen machen können, die halt nicht algorithmisch wieder hervorgewirkt worden sind mit noch so guten Logikmodellen. Deswegen bin ich jetzt kein Optimist, was den Textberuf angeht. Ich bin Optimist in der Hinsicht, dass das, was wir Menschen können, das ist uns noch gar nicht so klar. Das ist das Lustige. Ich glaube, wir verstehen auch einen Teil dessen, wer wir sind, überhaupt erst durch KI. Weil wir merken, oh, das ist ja doch gar nicht so einfach. Oder, oh, das ist doch für Maschinen ganz so einfach. Also wir fangen an, uns zu spiegeln durch die Maschinen und zu merken, so was wir eigentlich können, was die gar nicht können, überraschenderweise. Also in der Hinsicht bin ich Optimist. Da wird genug übrig bleiben, was unser brillantes Gehirn hinkriegt. Aber ob das einen Jobmarkt gibt in 5 Jahren, in 10 Jahren, I don't know.
Also ich merke, das Thema KI, da können wir nochmal gesondert drüber sprechen, weil ich auch gerade sehr, sehr viel über Sprache lerne. Ich sehe bei LinkedIn immer wieder solche Posts, die für mich ganz offensichtlich KI generiert sind, wo die Menschen da auch nicht so viel Wert drauf legen, die manchmal sogar richtig gut ankommen. Also insbesondere, wenn es von größeren Marken ist. Und dann frage ich mich halt wirklich, so das erste Mal lesen, denke ich mir, ja, klingt nach einem guten Text. Beim zweiten Mal denke ich mir, oh, irgendwas ist hier faul. Und beim dritten Mal denke ich mir, boah, ist eigentlich alles total scheiße. Und dann fühle ich mich da rein und frage mich, okay, was sind jetzt hier die 4, 5 Indikatoren, die das Ding für mich total ruinieren und woran liegt das und warum würde ein Mensch zum Beispiel niemals dieses und jenes Sprachbild wählen oder warum ist der Übergang von diesem Satz zum anderen irgendwie total vermurkst, also viele von diesen Texten fühlen sich an wie so Frankensteins Monster, zusammengebaut aus ganz vielen fremden Körperteilen und da ist kein roter Faden, da ist kein Puls, keine Seele, wie man auch immer man es nennen will und das ist gerade sehr spannend für mich als Lernobjekt.
Ja, aber da bist du in Kategorien, die schwer zu erfassen, das ist kein Puls, keine Seele. Da kannst du im Grunde die Menschheit unterscheiden in die, die genau wissen, was du meinst und die, die sagen, hey, wieso klang doch gut, was hast du schon wieder, entspann dich mal, Juri. Ne? Das ist so, da scheiden sich dann auch die, wie soll ich sagen, das verstehen nicht mehr alle und das Puls und Seele und diese ganzen Kategorien ganz konkrete sind, ganz hohe Qualitätskriterien sind, das ist halt nicht ein super Mittel.
Und ich glaube, das ist ja zumindest meine Antwort auf den Beruf von morgen. Habe ich auch mit einem Kollegen darüber gesprochen zuletzt, der meinte, ja, es gibt auch vor KI gab es schon Unternehmen, die haben sich mit Mittelmaß zufrieden gegeben. Und dieser Markt für die Leute, die wirklich darüber hinaus wollen, die nach dem Mehr streben, der ist halt klein. Nur ich bin mir sicher, der wird weiter bestehen bleiben. Und da ja, dürfen wir halt immer wieder uns klar machen, dass wir dann für diesen Markt schreiben und nicht halt für die breite Masse. Und wo ich halt glaube auch, dass diese breite Masse irgendwann vielleicht auch diesen Einheitsbrei so schmecken wird, dass er irgendwann so fade wird, weißt du, weil nichts Besonderes mehr drin ist und vielleicht dann Appetit auf andere Speisen bekommt. Das wäre eine Hoffnung.
Ja,
da bin ich Pessimist.
Michael, ich wollte dem Ganzen ein positives Ende hier geben, unserer Folge.
Ich hoffe, du hast recht.
Danke. Michael, es war mir ein riesiges Vergnügen. Ich überlasse den Gästen hier im Podcast immer den letzten Satz oder die letzten Sätze. Dann hast du jetzt hier, während ich rede, noch Zeit, dir irgendwie eine bedeutungsschwangere Sache einfallen zu lassen. Vielleicht irgendeine Botschaft. Du nickst schon, da hat was geklickt im Hirn. Michael, danke für dieses wunderbare Gespräch. Ich packe auf jeden Fall dein Buch, deine Website und alles, was du noch willst, hier mit rein in die Shownotes. Und sage danke, habe sehr viel gelernt und freue mich auf ein nächstes Mal.
Danke dir, Juri, für die Einladung und die tollen Fragen. Was mir spontan kam als letzter Satz ist, lasst euch mal alle nicht darüber täuschen, wie brillant ihr seid. Das meine ich ernst. Also das hat einen Punkt. Also lasst euch nicht darüber täuschen, wir als Homo sapiens sind eine seltsame Spezies und alles. Und wir, Maschinen können an Maschinenteilen besser sein als wir. Aber wir haben einen großen, großen Bereich, wo wir wie die Christen das sagen würden, Gottes Ebenbild sind. Wir können ein paar Sachen, das ist sehr, sehr unique und das wird auch so bleiben. Also nicht denken, die Maschinen wären toller als wir. Die sind nur anders.